Hallo zusammen. Endlich im Dazwischen mit Simi Will. In meinem neuen Podcast sprechen wir über alles. Zum Bügeln, beim Abwasch, beim Essen. Immer hörbar. Simi Will dazwischen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Dazwischen mit Simi Will. Ich will wieder und bin wieder heute nicht in Trier, heute in der großen weiten Welt. Ich sitze im Tonstudio von meinem Tongott Simon am Cottbusser Damm an der Hauptschlagader zwischen Kreuzberg und Neukölln. Jeder und jede und jedes, die ihr jetzt denkt, cooler geht's nicht. Es wird noch cooler. Wir steigen ganz tief ein heute in die avantgardistischen Annalen. Denn mein Gast heute ist mein Lieblingskunsterklärer, der sich als solches nicht sieht, ich ihn aber. Mein Vorbild für alles, was dazwischen so heißen kann. Und deswegen bin ich ganz, ganz stolz, begrüßen zu dürfen. Achtung, jetzt kommt ein Doppelpunkt. Es ist Wolfgang Müller, der Mann, der die Punk-Szene Berlins chronologisierte. Der Mann, den man in Verbindung bringt mit dem genialen Dilettantismus. Der Mann, der auch die tödliche Doris ist. Island-Experte, Elfenforscher, Gehörlosen-Unterstützer. Jetzt wackelt er mit dem Kopf. Hallo Wolfgang.
Hallo Simi, hey, toll dich wieder zu treffen.
Ja, Wolfgang, es ist super geil, dass es geklappt hat heute, weil du bist für mich einer der Wichtigen. Ich weiß, du kannst es nicht hören, ich feiere immer meine Gäste ab ohne Ende.
Ja, man sieht ja nicht, dass ich rot werde.
Nee, das sieht man nicht, aber das ist sehr charmant. Wolfgang trägt ein T-Shirt, das könnt ihr nicht sehen, weil wir hören uns ja nur. Ein T-Shirt, auf dem ein Hund ist, der pisst und drunter steht Curators.
Ja, das ist ein Geschenk von Ann Penhusen, mit der ich ein paar Ausstellungen gemacht habe. Ne? Und zwar zum Beispiel Männerkunst, Herrenkunst, die eine, gehörlose Kultur, hörende Kultur und Valeska Gerd. Also über die Künstlerin, über die ich mal ein Buch geschrieben habe, die 1892 in Berlin geboren wurde, in der Köpenicker Straße aufwuchs, dann migrieren musste, also flüchten musste vor den Nazis. 1928
geboren?
1896 geboren.
Ach so.
Ne? Und 1936 hat sie einen schwulen Fan geheiratet, der Engländer war. Und das war die Chance, raus aus Berlin zu kommen, aus Deutschland.
Okay.
Und also 1936 haben mehrere Leute geheiratet, zum Beispiel auch der schwule Gustav Gründgens, die lesbische Marianne Hoppe, damit er weiter seine Karriere bis 45 machen kann. Das heißt, ich bin mal gefragt worden, wie ich jetzt zur Ehe für alle stehe und habe dann einen Artikel geschrieben im Freitag und meinte, ja, 1936 heiratet Valeska Gerd, Robin Alexander, ein englischer, britischer Fan von ihr. Mhm. Und ihr und das und Gustav Gründgens, Marianne Hoppe. Und das zeigt, die Ehe kann Leben retten oder Karrieren retten.
Okay, dann hat sie ja doch einen Sinn.
Richtig, Ehe. Aber das ist genau die Frage. Da hat sie das Leben gerettet, also da macht sie einen Sinn. Da macht sie, ja, und es rettet verschiedene Sachen. Das heißt, es gibt immer nicht eine Antwort auf alles, ne?
Und das ist das, was ich von dir so gelernt habe, weil ich schwarz-weiß sozialisiert bin in den 70ern und für mich gibt's entweder nur richtig oder falsch. Also gab's, bis ich dich getroffen habe natürlich, weißt du?
Ja, wir sind alle Opfer von Kant. Ich meine, 300 Jahre Kant jetzt gerade, ne?
Wieso Opfer von Kant?
Naja, Aufklärung und Vernunft und so weiter. Ich meine, vernünftig, die Vernunft zu erklären, was ja alles sehr schön ist in der Zeit, kannst ja auch nur, wenn es Unvernünftige gibt. Und Kant, du musst ja Unvernünftige haben, irgendwoher, die muss ja irgendwo existieren. Das waren in der Zeit ja Schwarze zum Beispiel, nicht Weiße. die waren natürlich, ne, die waren Anführungsstrichen unkultiviert, unzivilisiert, unvernünftig.
Ah.
Oder Frauen. Frauen sind auch unvernünftig. Ja, und Kant selber hat ja nie geheiratet.
Mhm.
Ne? Also er hat zum Beispiel über die Ehe geschrieben, dass sie der Fortpflanzung dient. Aber er selber hat sich da ausgenommen. Also er selber hat nie geheiratet. Es gibt auch keine Überlieferung von Liebschaften von ihm.
Mhm.
Ne? Aber man weiß, dass er mit seinem Hausdiener zusammenlebte. 15 Jahre bis zum Tod hat sein Hausdiener, der ein Soldat, ein ausgemusterter Soldat, habe ich gedacht.
Okay.
Tja, ich meine, so als Künstler kann man doch dann fantasieren, was haben die Kissenschlachten gemacht? Der ist ja auch nie gereist, ne?
Kant,
nee, der ist ja immer in Königsberg geblieben. Also ich weiß ein bisschen, meine Mutter kommt ja aus Königsberg.
Aha.
Und die fand das dann nicht lustig, wenn ich dann mal so Witze mache. Ach, gibt's heute wieder Kaliningrader Klopse? ist ja auch ein blöder Witz. Also weil die war natürlich schon auch traumatisiert, Flucht und ne, die war 14, 1945 war die 14 Jahre alt. Aber es war immer so Kant. Und ich habe jetzt letztens in Lüneburg gibt es ein Ostpreußen-Museum.
Okay.
Da bin ich gewesen und da gab es eine Kant-Ausstellung. Das war ganz toll.
Mhm.
Und da konnte man sogar eine echte Locke von Kant sehen.
Oh, wow.
Und das stand auch beglaubigt, weil er wurde so berühmt nach seinem Tod, dass so viele Haare kursiert, so viel hat er nie auf dem Kopf gehabt.
Der ist ja wie mit dem Heiligen Rock in Trier.
Richtig.
Das, was Jesus als Lendenschurz anhatte.
Mhm.
Übrigens habe ich letztens auf dem Flohmarkt eine Devotionalie, wo du gerade von der Locke von Kant sprichst,
ja.
Eine Devotionalie auf dem Flohmarkt in Trier gefunden. Und zwar einen goldgestickten Jesusrock, also Heiliger Rock, aus dem Jahre 1933.
Wow.
Oder?
Toll. Ja, es gibt ganz viele solche.
Hängt jetzt bei mir auf dem Klo.
Ach, das ist ja schön.
Ja.
Aber das waren natürlich auch ganz viele Fälschungen wahrscheinlich, sind davon eigentlich nur, ne?
Na, weiß ich nicht. Also dieser Heilige Rock ist auf jeden Fall, ich weiß nicht, wird alle 50 Jahre ausgestellt oder so. Und dann kommen ganz viele Touristen. Und für die ist ja dann alles vorbereitet.
Ist ja auch egal, wenn das meinetwegen 1000 Jahre später gemacht wurde, ist ja immer noch alt.
Ist ja
trotzdem
alt.
Noch 1000 Jahre alt.
Ist auf jeden Fall alt. Aber zurück zu Kant, dir und Wolfgang, wie erkläre ich jetzt jemandem, was du machst? Du bist Zufallsforscher auch?
Missverständniswissenschaftler.
Missverständnis.
Ja.
Du warst bei mir in der Sendung, wir hatten das Thema Zufall, glaube ich, deswegen kommst du.
Ja, ja.
Missverständnisforscher, wie kann ich mir das vorstellen?
Naja, also das ist noch nicht mal meine Idee. Das hat jemand mal über mich in so einer Laudatio gesagt. Also ich wäre ein Missverständniswissenschaftler. Ich würde den Missverständnissen auf den Grund gehen. Es ist so, dass natürlich alles ist irgendwie nicht schwarz-weiß, ne? Also das ist klar. Also diese ganzen Grautöne, die verwirren ja auch sehr.
Das dazwischen ist nicht so einfach.
Nee, das muss man auch irgendwie ertragen und aushalten, diese Widersprüchlichkeit. Das fällt den meisten schwer, weil das Leben ist kompliziert genug. Und dann ist es einfacher zu sagen, das ist so und der ist so und die sind so. Das ist so, damit kommt man dann ganz gut durchs Leben. Ist zwar doof, aber...
Und vor allen Dingen diskriminierend und falsch.
Ja, es ist immer, genau, Generalisierung ist immer bekloppt.
Mhm.
Und und keine Meinung haben will man ja auch nicht, also muss man irgendwas sagen und so können auch Populisten halt sammeln sie ihr Publikum und das geht ja heute übers Internet auch nochmal so auf eine spezielle Weise, weißt du, früher war dann irgendjemand der Dorfidiot, der irgendwelche komischen Thesen hat, heute findet er den anderen Idioten von einem anderen Dorf und die verbinden sich und das wird eine richtige Masse.
Ja.
Eine relative Masse, ne? Mhm. Also es kann dann groß wirken, wenn die sich dann verabreden und sind dann plötzlich 2000 Idioten und Idiotinnen auf einem Haufen. Das macht ja schon Eindruck.
Ja. Und schön, wenn man so gendert, finde ich, Idioten und Idiotinnen zu gendern, ist einfach schön.
Das ist schön,
ein sehr
ja.
schönes Beispiel.
Mörder und Mörderinnen. Ja, ja klar, das ist natürlich so, ne? Dass man natürlich dann keine Idealisierung betreiben darf. Ne? Man muss natürlich auch konsequent sein. Andererseits, ich finde das ja immer gut, Irritation oder also Veränderung in die Sprache zu bringen. Also zum Beispiel das Wort, also so einer von dieser sehr reaktionellen Deutsch, vereindeutsche Sprache heißt das oder so. Aha. Das ist im Grunde so ein Sammelbecken von sehr rechten Leuten. Der sagte dann irgendwie, fand ich im Online, ja, dieses Gender-Quatsch und Gästinnen und so. Und dann habe ich dem eine Mail geschickt und gesagt, das Wort Gästinnen kommt bei Goethe vor und im Wörterbuch der Gebrüder Grimm ist über 100 Jahre alt. Ich meine, weil die auch immer sagen, unsere Sprache, unsere Tradition. Und dann kommt dann keine Antwort mehr. Mhm. Weißt du, das Wort Gästinnen gibt's bei Goethe. Und das kommt auch, und das hat man früher häufiger gesagt. Ist halt heute selten geworden, aber es ist grammatikalisch gar nicht falsch, ne?
Ja, und vor allen Dingen, es kommt aus der Zeit, aus der glorreichen, guten alten Zeit.
Richtig.
Der viel zitiert.
Genau, und da sind wir genau bei diesem Schwarz-Weiß, ne? Leute, die so schwarz-weiß denken, sagen, ja, wir vertreten die Tradition, und dann sagst du den Leuten, naja, also Dresdner Christstollen, für diese ganzen Pegida-Deppen, der besteht auch nur aus orientalischen Gewürzen, die es nicht in Deutschland gibt. Also Mandelbäume wachsen in Deutschland nun mal nicht. Und das Wort Alkohol kommt aus dem Arabischen. Alkohol. Artikel. Alkohol aus dem 17. Jahrhundert über Spanien nach Deutschland. Also das Wort Alkohol ist arabisch, genau wie Zucker. Und so weiter. Und Couch oder so. Und Matratze. Alles arabische Ursprünge. Das heißt, wenn du da die Reinheit, irgendwie so eine Klarheit, da bist du verloren. Also dann musst du dumm sein. Und du brauchst dumme Leute, die das dann glauben. Das heißt also, Kultur entsteht immer aus diesem Mischmasch, aus diesem Chaos, aus diesen Einflüssen, aus Bewegungen und Wanderungen. Also Menschen sind immer gewandert, ist überhaupt nichts Neues.
Ja, eben.
Und es gab auch immer irgendwie Zeiten, wo es dann mehr gab. Ich meine, wie viele arme Leute sind aus der Schweiz nach Amerika gegangen oder mal vor 120 Jahren.
Geiles Beispiel. Wie viele Leute sind denn aus der Schweiz nach Amerika gegangen?
Ja, als Armutsflüchtlinge.
Armutsflüchtlinge,
also
aus der Schweiz.
Ja, der Jon Atlason, ein Freund aus Island, hat mir mal geschickt einen Zeitungsartikel von 1870, eine amerikanische Zeitung, dass da ein Schiff ankam mit trostlosen Menschen, so schmutzig und so was Schlimmes hat man noch nie gesehen.
Das waren Isländer.
Und die werden heute, wenn heute irgendwie der Präsident von Island, eins der reichsten Länder der Welt, dann nach Amerika Staatsbesuch, dann kommt ja immer, wenn stolz natürlich die isländischen Communities, die alle noch ihre Geschichte auch dann im Kopf haben, vorgezeigt. Ne?
Aha.
So ändert sich das alles. Ne?
Schräg ist es.
Und das ist doch lustig. Ne?
Aber wo wir gerade bei Migration und Grenzen sind, Luxemburg. Luxemburg hat ja auch immer einen Platz in meinem Podcast, weil Luxemburg so nah ist an Trier. Und letztes Jahr war ich total durch den Wind, weil ich dachte, irgendwie zwei Welten treffen aufeinander, als ich gelesen habe in den sozialen Medien, Wolfgang Müller, Kunstresidency, wie das immer so schön heißt, in Esch-sur-Alzette in Luxemburg. Und ich habe gedacht, wie geil ist das? Und bin natürlich sofort mit meiner Freundin Valerie Schmidt mit DT, ihrem Sohn und ihrem spannenden Mann, zu dir hingefahren und haben dich da besucht.
Ja, das war toll. Das war toll. Ihr habt ja auch ein richtiges kleines Frühstück mitgebracht oder so ein kleines Essen, ne? Mit Früchten.
Genau, wir
und
haben an der
Kuchen.
Tankstelle beim Kopal in Wasserbillig haben wir eingekauft. Die haben nämlich immer ganz tolle Produkte. Ist ein bisschen teurer, aber immer frisch und lecker. So, wir sind deswegen angereist, weil meine Freundin Valerie Schmidt mit DT Professorin für irgendwas mit Foto ist, nachzuhören in der Folge 3 von Dazwischen mit Simi Will. Und sie wollte unbedingt Wolfgang. Was? Du kennst den Wolfgang Müller? Da müssen wir hin, bitte, bitte, bitte. Und weil sie keinen Babysitter gekriegt hat, ist sie mit der ganzen Familie mit angereist, weil das so wichtig war. Und er ist mit dem sehr, sehr aktiven Wikinger-Söhnchen, dem Sweeten Wilm, ist er auf den Spielplatz gegangen und wir konnten so ein bisschen quatschen. Du bist ja, also ich frage mich dann, so jemand wie Wolfgang Müller, wovon lebt er eigentlich? Kann man als Missverständnisforscher, als Avantgardist, als was auch immer, du hast ein Buch geschrieben, du hast wie lebt man davon?
Ja, das frage ich, also das ist manchmal mir selber für mich eine Überraschung. Weißt du, ich habe zum Beispiel jetzt, kriegte ich dann irgendwie ein Honorar wieder von einem Hörspiel, das wieder gesendet wurde. Prima, hat sich so ergeben. Also bei mir ist es die Summe dieser ganzen verschiedenen Aktivitäten. Also in den 90ern, nach der Zeit der tödlichen Doris, nach meiner Bandzeit, habe ich viel für Zeitungen gearbeitet. Damals konnte man davon richtig leben als Freier. Also ich habe da über das nördlichste Meereswasserstrand der Welt geschrieben, also da, wo sie das Heizungswasser in Reykjavik ins Meer entlassen haben, haben sie so ein kleines Schwimmbad hingebaut. Bevor das also dem Meer wieder zugeführt wird, wird das ein bisschen gemischt mit ganz kaltem Wasser, weil sonst ist es zu heiß, und dann kann man da baden gehen, direkt am Meeresstrand von Reykjavik, ist ja auch in schick. Und solche Artikel konnte ich dann in Zeitung verkaufen oder eben über Elisa Alfrids dort hier den ersten bekennenden Transvestiten Islands oder über den Eurovision-Sänger Pat Oskar, der mein Nachbar war zufällig, weil sonst habe ich noch nie einen Sänger von Eurovision kennengelernt.
Aber da warst du in Reykjavik, warst du vor Ort?
Ja, ich war in Reykjavik, bin aber auch durchs Land gefahren und habe eigentlich gemerkt, dass über Island eigentlich nur Klischees im Gange sind in deutschen Medien, weil diese Leute, die für so Reiseberichte schreiben, die wohnen ja da eine Woche im schicken Hotel vielleicht, schreiben so ein bisschen was zusammen, gehen immer zu den gleichen Leuten, meistens schreiben sie nur ab. Keine Redaktion sagt, ich zahle da 3 Monate, rumzureisen. Das macht ja keiner. Und bei mir war das so, ich war ja länger dort und kriegte dann halt auch lauter andere Sachen mit, die überhaupt nicht thematisiert werden. Und ich meine, es ist so, dass es in Island alles das gibt, was es hier auch gibt. Also vom Mörder bis zum Staatspräsidenten. Also alles gibt's. Ne? Also, oder? Von fiesen Leuten bis zu netten Leuten. Vielleicht gibt es ein paar mehr Nette, sind nicht so gestresst, die Leute sind, sind gesicherter. Dadurch gibt es vielleicht nicht so viel Mord und Totschlag und so viel Raub. Aber das natürlich
ist ja auch ein bisschen übersichtlicher.
Ja, gleichzeitig sagen natürlich auch, gleichzeitig dieses Idealisieren funktioniert auch nicht, weil dieses Bild dann irgendwie so wie ein Star, wie Björk zu werden, das ist auch nur wenigen vergönnt. Also selbst wenn du da großes Talent hast in Island, wenn du nicht es schaffst, außerhalb des Landes irgendwo bekannt zu werden, ich meine, dann kriegst du zwar eine goldene Schallplatte für 500 CDs, aber das ist auch sehr schick, das ist auch sehr schön. Also Andreas Dorau hat mich mal gefragt, der deutsche Musiker, ne, aus
Andreas
Hamburg.
Dorau?
Ja, der fragte mich mal, ob ich nicht jemand kennenlerne, er würde gerne mal im Eurovision teilnehmen wir könnten ja über Island uns anmelden, so als Trick, weißt du? Aha. Deutscher Sänger mit einem, sag ich, ja, ich kenne so einen Free-Jazzer, es gibt nur 3 davon, also 3 professionelle Free-Jazzer in ganz Island. Vardi, den hatte ich auch mal nach Berlin eingeladen. Und dann dachte man, man könnte sowas konstruieren, aber dann habe ich erfahren, dass die Bewerberzahl, also das Land hat 300.000 Einwohner, 310.000, 20.000, 300.000 Einwohner und es gibt 300 Bewerbungen für den Eurovision. Das heißt, jeder tausendste Isländer bewirbt sich für den Eurovision. Das ist, die Chance ist doch sehr gering.
Okay.
Und das ist deshalb auch interessant, weißt du, weil ich habe ja diese Sammlung alter Bücher in deutscher und englischer Sprache über Isländer und Island. Und die Isländer gelten als extrem unmusikalisch.
Ach.
Ja, weil die gar nicht damals, es gab keine Orchester, die kannten Bach, Beethoven nicht, weil sie im Land nur einzelne Bauernhöfe hatten und die kannten nur mittelalterliche Gesänge, die in Norwegen, Schweden ausgestorben schon längst waren und dort wurden die noch gepflegt. Und das klang dann für die Leute aus Europa, wenn die dahin kamen, oh Gott, wie primitiv, was ist denn da los? Und dadurch haben die Leute dann gefolgert, wie unmusikalisch die Leute sind, weil sie diese Tvíseng Rímur, das sind so Quintengesänge, die man so im Doppel-Duo-Pack singt. Das fanden die also, das klingt auch sehr archaisch in meinen Ohren, es gibt Platten davon. Und für die Leute klang das halt unmusikalisch, ne? Damals fanden sie ja auch Musik aus Afrika oder Asien auch schrecklich.
Ja, also weil, so,
weil dieses eurozentrische Ding, ja, Ästhetik, genau. Ne? Oder es war exotistisch aufgeladen, ne? Wie in der Moderne, weil du vorhin das Wort Avantgarde nimmst, da hat man die Skulpturen aus Afrika zwar irgendwie bewundert und als Anregung genommen, aber den Rest wollte man gar nicht wissen, unbedingt. Ne?
Aber auch so mit dem Blick von oben drauf.
Richtig,
ne?
Genau. Ja. Und nicht, und auch, ja, oder nicht mit einem tieferen Blick auf die Zusammenhänge. Mhm. Also auch so, dass also das Kulturverständnis war da nun nicht besonders ausgeprägt. Das war einfach so, oh, was ist das denn? Ne? Ja, Exotismus ist ja auch eine Form von rassistischer Betrachtung. Ne?
Stichwort Avantgardist, weil Avantgarde, ganz ehrlich, also ich denke da immer an die frühen 90er in Berlin und da ging mir das immer wahnsinnig auf die Nüsse, dass alle dachten, sie sind Underground, Avantgarde. Was ist denn Avantgarde?
Naja, damals haben viele Leute geglaubt, wenn man keinen Erfolg hat oder so, so dahinmuschelt und keiner interessiert sich dafür, dass es irgendwie, ja, dass man da was macht, was noch nicht verstanden wird oder so eben. Also viele davon. Also ich würde so sagen, Avantgarde, sich selber als Avantgardist zu bezeichnen, finde ich sowieso schon mal peinlich. Weil ich meine, das kann jemand später dann sagen, oh, da hat da jemand Jules Verne irgendwelche Sachen beschrieben, die später erst, dann war er ein avantgardistischer Science-Fiction-Autor oder sowas.
Aber erst retrospektiv.
Ja,
ne?
Erst danach. Aber du kannst nicht Sachen, die sich selber schon so titulieren. Das ist ja manchmal, das ist wie mit so Logos wie Subkultur Underground. Das sind ja so Hilfsmittel, ne? Mhm. Und ich meine, ich habe das Buch, das ich damals in den 80ern zusammenfasste, Geniale Dilettanten. Ich habe ja diesen Rechtschreibfehler, der im Flyer des dieses Festivals mit diesen dilettantischen Bands war.
Also das war im Ursprung ein Festival.
Genau, es war ein Festival. Mhm. Und Dilettantismus finde ich gut, weil das so fängt jedes Kind an zu sprechen. Jeder Mensch fängt an, Mama, Mama, bla 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 und so zu sagen. Das heißt, wir sind erstmal von Geburt an alle Dilettanten. Mhm. Sind wir alle gleich. Und dann werden wir halt professioneller. Ne? Oder bleiben irgendwo stehen, gibt es ja leider auch. nicht zu wenig. Aber ist ja mal ganz gut, sich zu öffnen und sich selber ein bisschen in Frage zu stellen. Nicht so sehr, dass man sich gleich auflöst, das ist ja auch nicht gut.
Das ist katholisch.
Ja, oder so. Naja, keine
Aber
Ahnung.
Aber seit ich weiß, dass selbst die Ehe Sinn machen kann, ja?
Ja,
das
kommt immer auf den Kontext an. Ja. Also ich wurde halt gefragt, wie ich für diese Ehe für alle. Ich finde das erstmal gut, dass jedem Mensch die gleichen Rechte zugebilligt wird. Das heißt auch Reiserecht. Also das gehe ich auch weiter. Als Künstler erlaube ich mir das zu denken, weil ich das niemanden absprechen möchte, kann. Das wäre total vermessen zu sagen, ja, ich reise durch die Welt, war zweimal in Japan, ein paar Mal in Amerika, aber andere Leute dürfen das nicht. Ne?
Also wegen der Umwelt.
Na, nicht nur deshalb, ich meine auch, ich hätte ja auch mit Greta Thunberg da mit einem Floß rüber. Nein, Quatsch. Quatsch. Das ist alles ein Witz. Ich meine es so generell als Möglichkeit. Immer jetzt, da wird ja die Ungleichheit schon mal klar, ne? Also wenn wir eine Welt haben, wo ein Teil der Welt, ein kleiner Teil, als DJ mal kurz durch den Globus jettet und der andere Teil kann noch nicht mal 500 Kilometer weiter zu einer Wasserstelle oder hat kein fließendes Wasser und kein Strom.
Naja.
Also die Möglichkeit für alle Menschen auf der Welt, die gleiche Basis zu schaffen, das hört sich jetzt ganz verkitscht und blöd vielleicht an, ist aber, finde ich, eine richtig reale Utopie.
In der Sache
ja.
Gebe ich dir da vollkommen recht.
Ich finde, warum sollen nicht alle genug zu essen, zu trinken und in Frieden leben können?
Ja.
Das finde ich eine ganz, das ist eine ganz tolle Utopie. Und die Utopien wurden ja schon Realität, ne? Ich meine, viele Sachen, die mal vor 100 Jahren normal waren oder vor 20, also löst sich auch viel von diesem Dogmatismus auf. Ja? Und wenn dann Leute kommen aus einer bestimmten Ecke, die sagen, ja, es löst sich alles auf totaler Unsinn.
Ja, und es gibt ja auch Wissenschaften, die, sage ich mal, seriös sind, wo klar ist, statistisch gesehen sind ganz viele Dinge, Kindersterblichkeit, wie es mit den Hungerzahlen aktuell ist, weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass wir immer alle denken oder dass immer so schnell dahingesagt wird, die Welt wird immer schlechter. Mhm. Und es stimmt nicht.
Nee.
Das stimmt de facto nicht. Und wir sind viel, viel mehr Menschen auf viel weniger Platz. Und zum Beispiel rege ich mich gerade eben noch auf in Neukölln. Man kann hier nirgendwo mehr parken. Mhm. Berlin ist total autounfreundlich geworden. Aber gut so. Mhm. Ja, nur weil ich jetzt mit meinem kleinen Fiat Panda hier bin. Und sehe aber eine Entwicklung. Und die ist positiv. Ja, die ist positiv und trotzdem muss ich damit leben, dass ich jetzt eine Dreiviertelstunde um den Block karren muss, weil ich begreife, wie schwachsinnig es war, wieder mit Auto herzufahren, weißt du? So, ne?
Ja, das ist, was du sagst mit der Verbesserung, ne? Also zum Beispiel, wenn die Leute jetzt sagen, ja, Natur und so, sage ich, ja gut, jetzt zum ersten Mal seit 100 Jahren brüteten sie Adlerpaar in den Stadtgrenzen von Berlin. Die Zahl der, der fast ausgestorbenen Vogelarten hat sich in Deutschland, sind viel, also heute gibt es Tiere, die gab es hier seit 100 Jahren nicht. Ich meine, nicht nur der Wolf, das ist auch der Elche gibt es mittlerweile in Brandenburg, natürlich eingewandert aus
schon wieder die Einwanderer, siehst du?
Genau.
Da haben wir sie schon wieder.
Und, weißt du, und dann gibt es halt so diese konservative, also die Rückkehr der Wildtiere, das ist so das Rechte, diese Natürlichkeit, du sagst, ja, da musst du die Grenzen aufmachen. Du kannst nicht irgendwie Veränderung positiver haben und die Grenzen sich abschotten. Dann gibt es Inzucht, ne? Also ja. Wenn die Isländer nicht, also jedes dritte Kind in Island war nicht ehelich, schon vor 100 Jahren, das schreibt eine schweizerische Märchensammlerin, Adeline von Rittershaus, die hatte auch einen Doktor sehr früh bekommen, vor 100 Jahren schreibt die das in einer Sammlung isländischer Märchen, die sie ins Deutsche übersetzt hat, schreibt im Vorwort, dass sie ganz verwundert ist, dass jedes dritte Kind keinen Vater hätte, aber irgendwie die Gesellschaft scheint das irgendwie nicht anzufechten. Und das ist doch toll. Da waren die Isländer in der Beziehung super fortschrittlich, aber nicht aus Vernunft, sondern das, ne, also man muss dann die Ursachen davon sehen. Und das ist natürlich für andere wieder Kurzschluss. Ja, die waren unmoralisch, ne, so Hieronymus Megisa, die Frauen machen mit allen rum und so weiter. Also es gibt die verschiedensten Missverständnisse, die aus solchen Bildern entstehen. Ne? Mhm. Also du kannst ja auch die nicht, also viele, die nicht in ehelichen Verhältnissen geborene Kinder sind ja dann auch quasi vom Bild her, weil das da irgendwie das Bild aufrechterhalten wurde, das ist doch ehelich. So,
ja.
Ich glaube, das Begriff Kuckuckskinder nennt man das, wie schrecklich.
Ja, oder kurz Bastarde.
Oder sowas, ja. Da gibt es jede Menge. Aber du merkst, wie wahnsinnig viel Moral das klare Denken
verhindert.
Komische Moral. Denn eigentlich so Basics sind einfach nur, jeder muss genug zu essen haben, eine Wohnung haben, weißt du, freie Bildung für jeden, für jede.
Klingt einfach.
Im Grunde eigentlich ganz simpel, ne?
Ja.
Und das sind eigentlich Utopien, ne?
Ja.
Und untersucht mal diese Sachen. Also ich habe ja, wenn ich zum Beispiel, der Holger Hiller fragte mich mal 94, sag mal.
Holger Hiller?
Holger Hiller, der Musiker von Palais Schaumburg.
Palais Schaumburg, okay.
So, der fragte mich mal, ich hatte für den Texte geschrieben auch mal, und dann fragte er mich, Songtexte, ob ich Interesse an einem Hörspiel hätte und damals was zu machen. Er hätte gar keine Idee und so. Und ich überlegte so und hatte gerade damals auch viel mit dem Gunther Trube und ein paar Gehörlosen seiner Bekannten zu tun.
Gunther Trube?
Ja, der war so ein Gehörlosen-Aktivist. Also es war ein gehörloser Künstler, Performer, Aktivist, der ganz auch politisch war. Und der ging damals so in den 80ern in Punkkneipen rein und verlangte einfach, sich mit ihm auseinanderzusetzen. Weil er natürlich, der sprach halt.
War das ein blonder Typ?
Ja.
Gut aussehend, ja, blond, ja. Stahlblaue Augen.
Genau.
Dann kenne ich den auch. Hatte oft so ein Holzfällerhemd an.
Ja, der hat im Kumpelnest gearbeitet.
Ja,
den Job hatte ich ihm damals vermittelt.
Im,
ne?
Kumpelnest, ja. Ja,
den Job habe ich ihm vermittelt. Also der hatte, und der war so, Der quietschte mit einem Ballon an seinem Ohr so rum, und bis dann die Punks kamen, sagt mal, ey, das nervt ja, was machst du da für einen Lärm? Also mit den Händen so gedreht den Ballon.
Dieses,
das ist
Kreischen.
So quietschen, genau. Da dachte er, ich verstehe nicht, was du sagst, ich bin gehörlos. Also, ich verstehe nicht. Ne? Im Deutschen ist verstehen, kapieren und hören ist eins, ne? Verstehen. In der Gebärdensprache sind zum Beispiel zwei Wörter. Das geistige Verstehen und das Hören.
Aha.
Ne, in unserer Lautsprache ist es ein Ding. Ne? Ich verstehe nicht, was du sagst. Es kann sein, weil du so leise sprichst oder weil du so wirre Sachen redest. Beides kann sein. Und aus diesen Differenzen heraus, ich habe dann irgendwie dem Holger gesagt, okay, ich habe mal mit meinen gehörlosen Bekannten gesprochen, die haben auch ein Radiohörspiel, das hätten wir auch mal Lust irgendwie zu machen.
Also Moment. ein Hörspiel für Gehörlose.
Nee. Ein Hörspiel ist ja für Hörende, weil Gehörlose hören ja nicht. Aber Gehörlose sagten, nee, wir würden auch gern ins Medium Radio einsteigen.
Ah, okay.
Weil, ich meine, Gehörlose werden, die haben ja ihre eigene Sprache, ne? Landessprache, deutsche Sprache, französische und so weiter. Gebärdensprachen gibt es ganz viele.
Das heißt, jedes Land hat seine eigene Gebärdensprache.
Und jede Ethnie. Also in Südafrika gibt es zum Beispiel, Südafrika gibt es irgendwie 18 verschiedene Gebärdensprachen.
Irre.
Die Gruppen, weil das ja, die ist ja natürlich, wird ja nicht aus, ist ja nicht ausgedachte Sprache, sondern ist ja entstanden in so Communities.
Mhm.
Und Gehörlose selber, also wurden gezwungen, so vor etwa 100 Jahren hat man versucht, Gehörlosen ihre eigene Sprache zu verbieten. Da war dieser Gedanke der Integration, Anführungsstrichen, sag ich mal, so, dass man dachte, sie müssen mit uns, der sprechenden Mehrheit, kommunizieren können. Dass Gebärdensprache eine eigene Sprache ist, mit einer eigenen Grammatik, einer völlig anderen Grammatik. Das war überhaupt nicht im Bewusstsein. Das war einfach.
Das ist heute noch nicht im Bewusstsein.
Nee, aber das war damals einer. So, das war einfach behindert und anders und Außenseiter und so weiter. Und also Gehörlose wurden quasi gezwungen, oral zu kommunizieren. Und gleichzeitig natürlich bei Gunther war das so, der konnte Englisch sprechen, obwohl er nicht hörte.
Aha.
Hat das also gelernt. Also es gibt bestimmte Trainingsmöglichkeiten für Gehörlose dann zu sprechen. Also im Grunde ist es ein Service von gehörlosen Menschen für uns hörende Mehrheit, sich mit uns verständigt zu machen.
Mhm.
Aber zum Beispiel in den USA lernen Polizisten 500 Wörter in amerikanischer Gebärdensprache, damit im Falle eines Falles auf Low Level eine Kommunikation stattfinden kann.
Okay.
Das ist doch sehr fortschrittlich, ne?
Das ist sehr fortschrittlich.
Oh, da gibt es auch die einzige also Gehörlosenschule, wo also in Gebärdensprache alle Fächer unterrichtet werden, in Gallaudet-Universität in den USA, wo du quasi Chemiker, Chemikerin und so weiter alles machen kannst. Aber was ich daran einfach spannend fand, diese Idee der Kommunikation. Das heißt also, natürlich, jetzt, das sind ja alles Bekannte von mir gewesen. Die sprechen also über Gebärdensprache und sagen, die wissen natürlich genau, wenn sie sprechen, dass das irgendwie auch was Groteskes hat. Also sagt jemand.
Diese Zeichen mit den Händen zu machen.
Ja, dass du vor dem Mikrofon die ja nicht machen kannst. Also sagt zum Beispiel einer in dem Hörspiel, ja, weißt du, das Wort für Schizophrenie, das bauen wir eigentlich aus zwei Wörtern in der Gebärdensprache zusammen. Das kann ich leider hier wegen diesem Mikrofon vor mir leider nicht zeigen. Also heißt, ist doch toll, hörst Radio. Also, interessanterweise für Hörende ist der Effekt auch, dass sie erstmal diesen Duktus, diese Melodie gewöhnungsbedürftig finden, sage ich mal so. Das finden
also
sie irgendwie,
was der Hörende hört, wenn der Gehörlose
richtig,
vor dem Mikro Hörspiel
genau,
für Hörende macht.
Richtig, da erstmal denkst du so, was ist denn das für ein Dialekt im nettesten Fall, aber eher so.
Was sind das für Geräusche?
Genau, wie komisch spricht dann da jemand? Also das heißt, das ist natürlich so, wenn du ohne zu hören Sprache lernst, hört sie sich natürlich anders in der Rhythmik an. Du lernst es ja anders, ne? Also entsteht auch was anderes. Aber interessanterweise, Es ist so spannend zu hören, was dann in dem inhaltlich erzählt wird. Also, dass das Wort für Schizophrenie aus zwei Wörtern dann besteht, die zusammengesetzt werden in der Gebärde und so weiter. Es ist so interessant, oder dass es verschiedene Landessprachen gibt und Dialekte, dass man also Hamburg und Berlin und Dresden unterscheiden kann, wenn da eine Gruppe Gehörloser kommuniziert. Das können die untereinander.
Ach, da ist eine Reisegruppe aus Berlin.
Richtig, wa? Genau. Und das ist doch interessant zu wissen. Und die Folge davon ist, dass Hörende, die so diese, sag ich jetzt mal, normativen Sprachduktus so gewöhnt sind oder perfekt Sprecher im Radio haben, dass sie nach spätestens einer halben Minute nur noch auf den Inhalt achten. Das heißt, die Ästhetik spielt überhaupt keine Rolle mehr. Das heißt, es wird immer mehr, schwimmt ein, also, und erstmal kommt der Inhalt immer mehr zum Vorschein.
Sie hören genauer hin.
Die hören genauer hin, genau. Weil sie wirklich hinhören, was gesagt wird.
Weil sie verstehen wollen.
Genau, da sind wir bei dem Punkt der Ästhetik, genau, weil das spannend ist.
Mhm.
Ne? Also du hörst plötzlich als Zuhörer plötzlich anders hin. Und das heißt, du wirst auf dich selber zurückgeworfen, auf deine eigenen ästhetischen Wahrnehmungen. Ne? Und wird klar, wie stark Ästhetik so ein Vorurteil in sich trägt.
Also Augen zu und durch.
Ja.
Ja. Ich habe jetzt einen Frosch im Hals irgendwie, keine Ahnung, ich muss mal kurz was trinken.
Ja, ich trinke auch mal einen Schluck Hafer.
Ja, das mit dem Gehörlosen-Thema fand ich auch super spannend. Und jetzt bin ich gerade ganz raus. Hm. Avantgarde, das ist ja auch Avantgarde. Also wenn ich da jetzt drauf gucke, es ist Avantgarde, es ist verrückt, das zu machen, auf die Idee zu kommen, mit Gehörlosen ein Hörspiel
produzieren. Sag mal so, bei mir, also ich würde das nicht sagen. Ich würde sagen, das hat sich so bei mir ergeben, weil ich einfach viele gehörlose Bekannte habe. Und ich finde es ein bisschen immer zwiespältig, wenn Avantgarde so, ach, ich mache mal jetzt was mit Leuten, die anders sprechen. Mhm. Also wenn das zu sind das so
wir machen so mal ein Projekt.
Wird. Wir genau. machen mal ein Projekt. Das finde ich nicht okay, finde ich zwiespältig. Also das wird dann leicht so ein. Ich finde es immer wichtig, dass man
also gewachsene Dinge, ja, die organisch passieren.
Richtig, das ist entsteht aus dem, also ich finde das wichtig für mich, sonst fühle ich mich unwohl dabei. Also ich habe zum Beispiel dann ein Hörspiel später mal gemacht mit einem Mohawk, den ich kennenlernte in Island, der also einer der wenigen 2000 Leute ist, der diese Sprache, Mohawk-Sprache, Kanyenke Haka sprach. Und gleichzeitig war er Nico-Fan von der Sängerin der Deutschen, was ich auch bin. Und wir haben uns kennengelernt, weil er mich ansprach und sagte, er war also in Island eingeladen, das erste Mal außerhalb von Kanada, Work Territory, und sagte, wie, du kennst Nico? Sag ich, ja, ich habe sogar zwei Konzerte von der live gesehen, die habe ich noch live gesehen. Was? Und so. Und es war also jemand, der viel jünger ist wie ich und der sozusagen ja ein totaler Nico-Fan war. Und dann habe ich mit ihm mich total auf einer Ebene, haben wir ein gemeinschaftliches Interesse gefunden. Also die Musik, die ja nun auch dem Klischee des Indianers, in Anführungsstrichen, jetzt nicht trifft. Also dekadentes Amerika, USA, was für ein Kostüm wird das Mädchen wohl morgen für die ganzen Partys anziehen? Das widerspricht ja diesem Klischee. Ne? Ja. Indianer ist ja so, Landbau und keine Ahnung, natürlich oder was auch immer da reinprojiziert wird. Oder irgendwie Alkoholismus und irgendwie Opfer und oder sonst was.
Heute.
Genau, ja. Und wir haben dann so ein Hörspiel zusammen entwickelt, dann Learning Mohawk in 55 Minutes, wo dann Nico-Songs in mohawkianischer Kanyenke Haka-Sprache vorgesungen werden von ihm. Er hat eine Platte angemacht, All Tomorrow's Parties, und man hörte zum ersten Mal überhaupt eine Sprache.
All Tomorrow Party.
Genau, What Does the Poor Girl Wear? Also Lieder, die sie singt, hat er so quasi übersungen auf Kanyenke Haka-Sprache, hat die übersetzt, weil er sehr gut da drin ist. Also er gehört zu der jüngeren Generation, die das wieder erlernt. Mhm. Ja, die Sprache, die eigentlich fast ausgestorben war, ausgerottet oder, ne, also das, die wurde so Integration Mohawk. Weg damit. Genau, Kanyenke Haka, nennen die Mohawks sich.
Kanyenke Haka.
Kanyenke Haka, ja.
Kanyenke Haka.
Ja, und der hat der
das
der,
ist der Eigenname
für ja genau Mohawk. Genau, und Akvira Deka Martin hat dann halt Songs übersetzt. Ich habe gedacht, hast du nicht Lust, wir können ein Hörspiel machen. Und er hat dann, also kriegt dann dasselbe Geld wie die synchro deutsche Sprecherin Claudia Obstadt-Minges, also vom Bayerischen Rundfunk, übersetzt. Das ist zum Beispiel auch eine wichtige Sache, dass man auf gleichen Augenhöhe sowas erstmal, man ist nicht auf gleicher Augenhöhe, aber man kann so ein paar Sachen.
Zu regeln sind, regeln.
Ja, genau so, dass das.
Nachjustieren sozusagen.
Ja, genau. Also man ist auf gleicher Augenhöhe, gleich ist man es ja nie, weil ich habe diesen Zugang zum Radio und kann das machen. Ich meine, ne, und so weiter. Also die ich bin älter, habe mehr Kontakte, also ja, wir sind nie auf gleicher Augenhöhe.
Ressourcen.
Genau, aber du kannst trotzdem versuchen, da sag mal, ich mache das auch für mein Wohlbefinden, ich fühle mich sonst nicht wohl. Also wenn ich irgendwie, ich mag es nicht, Leute vorzuführen, ne? Also das ging mir bei manchen Leuten, geht mir das auch zu weit, ne? Also
ist ja auch dünnes Eis, ne? Es ist ja, wenn du sowas machst,
ich finde es so seelenlos, ne? Ja. Ich finde das so eklig. Also wenn ich fühle mich da nicht wohl, vielleicht bin ich auch so, weiß nicht, protestantisch erzogen.
Ich bin jetzt auch nicht hier antikapitalistisch. Ich lebe im Kapitalismus und bisher ist mir persönlich kein funktionierenderes System bekannt. Ja, ich finde es aber trotzdem kacke, wie es sich weiterentwickelt. Und ich finde, für mich ist besonders kacke eigentlich, dass alles verproduktiviert kapitalisiert wird, dass alles irgendwie seinen Preis hat, zu haben scheint. Und das stimmt nicht.
Ja, man kommt da schwer raus. Ne? Ich meine, ich kann mir schon andere Systeme vorstellen. Doch, also die Moaks haben ja zum Beispiel kein Eigentum gehabt. Da waren die Frauen diejenigen, die dann die Sachen verteilt haben, die dann erbeutet wurden.
Okay.
Das war Matriarchat. Also, wird jetzt ein bisschen idealisierend. Das ist ja genauso. Ich war ja dann auch in Kanada, im Moak Territory. Und da waren gerade Wahlen und da konnte man die ganzen Kandidaten und Kandidatinnen sehen und dann war irgendwie ein Bild auch von einer Frau, die mit ihrer Freundin lebt, also lesbische, würden wir sagen, lesbische Gemeinschaft und so, und wurde auch so betont, ja, das sieht man heute anders, das heißt, da sind natürlich diese westlichen Vorstellungen, also die ganzen moralischen Sachen erstmal rübergeschwappt und die Leute, wenn sie dann entdecken, war komisch, die Moak hatten irgendwie, glaube ich, 8 Geschlechter, haben die Menschen in 8 Geschlechter eingeteilt.
Aha.
Ne? Und ich meine so, auch bei diesen ganzen Gerede um Geschlechter, ja gut, es gibt der Blob, dieser Schleimpilz, ist ein Einzeller, der hat 720 Geschlechter. So what? Also das kannst du in der
aber
Welt...
Aber ist ja auch ein Pilz.
Ja und, aber er ist intelligent, ohne Gehirn und intelligent.
Und er hat kein Hirn und ist trotzdem intelligent.
Ne, genau, der kann also aus so einem Labyrinth sich rauswinden und so weiter. Ich meine, diese ganze Groteskheit... Die in der Welt uns umgibt, die versucht man halt immer so krampfhaft zu sortieren.
Wie heißt der Pilz?
Blob, B-L-O-B. Ich habe den lateinischen Namen nicht im Kopf, aber der wird auch im Zoo tatsächlich in Paris haben sie tatsächlich so Kästen oder irgendwelche Dinger. Das ist so ein Schleimpilz tatsächlich, der Blob. Also das kann man auch wirklich in konservativen Zeitungen wie die Welt nachlesen. Google mal Blob und Welt, die Welt. Da steht dann ganz sachlicher Artikel, Wissenschaftler und 720 Geschlechter.
Geschrieben von Robin Alexander.
Naja, das weiß ich nicht. Aber das ist natürlich immer so lustig, wenn...
Der Blob, wir merken uns der Blob.
Weil wir, weißt du, die Menschen fühlen sich jetzt angesichts dieser ganzen Vielfalt, manche Sachen tauchen auf, da fühlen sich einige bedroht in ihrem, natürlich, weil die ganze Macht beruht ja auch darauf, dass du bestimmte Sachen ausgrenzt oder erklärst, das ist so und so und so. Und ich meine, machen wir uns da nichts vor, ne? Der Kant hat nicht nur die Nicht-Weißen für unvernünftig erklärt, sondern auch die gesamten Frauen.
Ach ja?
Ja, natürlich. Natürlich. Die hatten ja, Frauen haben ja bis vor 70 Jahren oft kein Wahlrecht gehabt in manchen Staaten, auch in Europa. Also das ist ja alles ganz neu.
Also Kant, in Trier, mir fällt gerade was auf, dass in Trier ein Gymnasium umbenannt worden ist. Das hieß früher Hindenburg-Gymnasium.
Oh, ja.
Und das Hindenburg-Gymnasium gegenüber des Theaters, des Stadttheaters in Trier, war so ein bisschen so elitär. Also das war schon das war das strenge Gymnasium, die
das
auch noch Latein
auch so
hatten.
Hindenburg,
und sowas.
Das klingt ja auch so ein bisschen nationalistisch,
so,
unangenehm.
Das Hindenburg. Und das heißt jetzt, glaube ich, Immanuel Kant Gymnasium.
Ja, das ist vielleicht eine minimale Verbesserung.
Ja, weil ich dachte doch so naiv, also ich habe jetzt nicht so ein großes Wissensspektrum wie du.
Aber stell mal vor,
und denke noch, wie modern, die haben das Hindenburg
Denn das modern wäre, wenn es Blob-Gymnasium hieß.
Dann
also wenn du jetzt als Künstler...
Hallo Trier, hörst du mich?
Ja.
Wir sollten jetzt das Kant-Gymnasium, wenn es denn so heißt, ich bin gar nicht sicher, ich habe so eine Fantasie davon. In das Blob-Gymnasium umbenennen.
Blob-Gymnasium.
Oder einfach Blob.
Blob-Schule. Nee, das ist genau der Punkt. Ich meine, ich kann hier irgendwie, das ist auch durchaus möglich, ist gar nicht mal so unsinnig. Das ist doch interessant.
Der Blob-Pilz.
Ist doch toll, ne? Ein Schleimpilz.
Ein Schleimpilz.
Ja, ja. Einzeller. Und intelligent. Also weiß, wo es was zu futtern gibt. Und ist also absolut
zu weit. Weiß ich zu behaupten.
Weiß ich zu behaupten. Und ich meine, so diese ganze Rechenideologien sind ja mal so, der Stärkere siegt und so. Naja, da kann man das Beispiel am Blob nehmen. Ne?
Ja, dann müssten ja die ganzen Rechten quasi in ihrem Logo den Blob zeigen.
Ja, ja. Aber ich meine, diese Widersprüchlichkeit, die findest du natürlich überall auf allen Seiten, ne? Also...
Ja, rechts wie links.
Du siehst da genau manchmal, es ist nicht dasselbe und das Gleiche, es ist nicht. Ne? Aber an vielen solchen kleinen Geschichten kannst du ja erkennen, da wurde nie weiter, hat jemand nicht weiter gedacht. Ich meine,
Und es sind keine Schnittmengen gebildet worden, weil ich glaube immer, dieses auch, dieses Gemeckere, wir sind hier, ihr seid da und so weiter und so fort, diese ganzen neuen Meinungslager, die sich jetzt auch durch die sozialen Medien gebildet haben, ist doch im Grunde so ein Gemurmel. Es ist sowieso ein Gemurmel.
Es ist so, ein Ding gibt es, Jammern auf hohem Niveau, das ist so ein Wort für Bestimmtes, da ist was dran. Also, weil es gibt wirklich Leute, die sind jammern und denken, ihr Wohlstand ist in Gefahr, weil ihr zweites Auto nicht mehr, weil sie das sich nicht mehr leisten könnten. So. Dann gleichzeitig natürlich musst du ja auch immer Vergleiche haben. Also ich meine, ich hatte meinen Ahmed kennengelernt, der aus Syrien geflohen war, ne? Also habe ich vor ein paar Jahren kennengelernt. Und mich hat beeindruckt, wie klar da jemand denkt, ne? Also wie klar. Und war sehr anregend. Ich habe ja auch eine kleine Performance damit beteiligt und sagte dann irgendwann mal zu mir, als er bei ein bisschen im Haus...
Wie alt ist Ahmed?
Der ist jetzt 31 geworden. Und er hat jetzt eine Berufsausbildung abgeschlossen gehabt vor 2 Jahren.
Der ist Erzieher oder Kinder.
Ja, der ist Pädagoge jetzt, ausgebildet und fest angestellt. Super. Ne? Es war interessant, wenn man jemand kennenlernt, du siehst sofort diese ganzen Klischees, ne? Also wie stark die medial verbreitet sind. Mhm. Ne? Also so, man ist dann überall verwundert, vielleicht, ja gut, da kommt jemand aus so einem Land, das ja dann wirklich nicht, wo man nicht leben möchte, schon gar nicht unter so einem Herrscher dort und so. Und wie freigeistig der denkt und wie offen und wie wenig Vorteil der selber hat. Und wie wenig diese ganzen Klischees, ne, zutreffen, die Leuten dann zugedichtet werden von außen, dass das überhaupt nicht stimmt. Und du denkst dir so, gut, dann hast du Leute, die sind hier im totalen Wohlstand aufgewachsen und dann feiern die irgendwie auf Sylt und singen irgendwelche albernen Lieder wie beim Ballermann und denkst, mein Gott, dieses Mädchen, dieser Typ, die haben echt alles gekriegt von ihren Eltern, die sind schweinereich.
Sogar in den Arsch geblasen.
Und sowas kommt dann dabei raus, ist doch tragisch. Irgendwie glücklich sein, wenn man da irgendwie sich Austern leisten kann, 10 Stück oder Eintritt 250 Euro in diesen Ponyclub oder so, ist doch traurig, oder? So
ist doch, das ist erbärmlich.
Ja, irgendwie doch. Irgendwie doch irgendwo, da wird der Luxus halt abgeschöpft. Ne? Ich meine, ich lebe ja auch im Luxus. Also als ich Professor war, hatte ich so viel Geld auf dem Konto, plötzlich dachte ich, was mache ich denn damit? Weil ich ja immer so sehr von vornherein sage, so einfach leben, damit man nicht erpressbar wird. Also im Moment, wo du darauf einsteigst und sagst, ich brauche eine 5-Zimmer-Wohnung, ich brauche die und die und so, da bist du natürlich immer in der Gefahr, dass du abhängig wirst von bestimmten Arbeitsmöglichkeiten.
Also ist deine 1,5-Zimmer-Wohnung in Kreuzberg ist Freiheit?
Ja, ist Freiheit. Das ist eigentlich mein Hotelzimmer in Berlin und nur deshalb kann ich dann auch mir leisten, in so einem teuren Land wie Island mal eine längere Zeit zu sein. Ich meine jetzt, das war jetzt in Luxemburg ein Stipendium, okay, das war etwas anderes, bezahlt worden, aber ich kann mir leisten, ich bin mobil, ne? Also je mehr ich auf diesen Wohlstand, in Anführungszeichen, diese Möglichkeiten einsteige, desto abhängiger bin ich natürlich auch entsprechend. Desto mehr Macht habe ich natürlich auch, das unter Umständen.
Aber nicht zwingend. Du hast ja auch so durch das, was du machst, einfach so viele Ressourcen, die dir ja auch Macht geben, deins umzusetzen. Hier diese Connections zu den Sendern, die Verbindung zum Verbrecherverlag.
Ich bin auf Fans abhängig. Also ich bin sehr abhängig, dass gerade ein Fan irgendwo in Radiostationen gibt oder Leute, die meine Sachen schätzen oder meinem Verlag. Also meine ganzen Bücher sind ja alle bei unterschiedlichsten Verlagen. Und es gibt ein paar Kontinuitäten.
Wo sind die überall? Wer dich googelt und suchen will?
Suhrkamp, Verbrecherverlag, Martin Schmitz Verlag, Rosa Winkel Verlag, was gibt's noch? Rororo gibt's. Also
da gibt's Beiträge. Noch diesen einen Verlag, da hast du
Hybriden mal. Hybriden Verlag.
Noch was anderes. Aber
also es ist so, wenn ich jetzt irgendwo bleiben möchte, dann muss ich mich da auch wirklich fest dran halten. Jetzt ist aber so, bei mir ist so, da kommt dann halt zufällig jemand, der ist ein Fan von mir, Philo Fine Arts Verlag, da habe ich mein Subkulturbuch rausgebracht. Das heißt, ich bin immer auf einen Fan angewiesen. Und da wurde jemand Lektor, der kannte meine Texte und fand sie gut. Mhm. Also habe ich da, kam ich da, bekam ich das Angebot. Mhm. Es gibt aber andere Leute, die das ganz anders machen. Ne? Also die sind dann wirklich, die arbeiten da gezielt auf einen Verlag hin.
Mhm,
und kämpfen dann um die Kontakte und gucken, ob es noch weitere und so. Das ist mir zu anstrengend. Mhm. Das nimmt mir zu viel Energie. Ich warte immer, bis jemand kommt.
Aber es ist ja auch so, du musst dann entdeckt werden, ne?
Ja,
auch.
Ja.
Man muss dich finden.
Ja, aber das ist irgendwie entspannender, weil es hat irgendwie bei der Tödlichen Doris so funktioniert. Also es gibt da nie ein Angebot für
Tödliche eine Tournee. Doris.
Die Tödliche Doris,
die
ja.
Die Tödliche Doris. Was ist das für unsere Zuhörer in Trier?
Naja, das war, als ich in der Hochschule der Künste angenommen wurde in West-Berlin damals, hatte ich ja auch richtig BAföG und so und hatte dann quasi
als
auch
Student,
als
der,
Student
der
Hochschule der Künste, heute Universität der Künste,
haben das umbenannt. UDK.
Genau. Und da habe ich, da kriegte ich BAföG, ne? Also weil ich halt einfach so von Familie aus kein Geld war, da war. Und das hat mir einfach so eine Sicherheit gegeben. Da konnte ich also eine sehr trashige, billige Wohnung bewohnen. Mhm. Also insofern bin ich auch für Bauwagen, Wohnen und so weiter, finde ich immer wichtig, also billig einsteigen zu können. Also ein Land, wo es nur noch teure Wohnungen gibt, ist irgendwie Mist, da kommt nichts mehr. Da bist du dann irgendwie geliefert. Also bist schon abhängig von solchen Sachen. Okay. Und damals war es so, West-Berlin war sehr schrottig, da ging niemand freiwillig hin, um Karriere zu machen, höchstens Politiker, so Abgehalfterte.
Und selbst die nicht, die sind nach Bonn gegangen?
Eher die noch, ja genau. Manche schon so als Symbolfiguren, ne? Dann doch schon Bürgermeister von geht ja. Ne? Mhm. West-Berlin, so Symbol des freien Westens. Und dadurch dieses, dass West-Berlin aber gleichzeitig alle Karrieristen abgehauen sind, war das ja so totaler Trash, weil die wollten natürlich nicht in so einer Mauer umgrenzten, wo, ne, Stadt,
schwarz-weißen, dreckigen
wo überall mit Kohle geheizt wird, das sah ja wirklich unmöglich aus. Also im Werbeprospekt sah West-Berlin immer anders aus als in Wirklichkeit. In Wirklichkeit waren das wirklich 3 Hinterhöfe, 4 Hinterhöfe. Das ganze Elend der Jahrhunderte war
ja,
hier noch.
Ich weiß noch, ich war in den 80ern einmal hier in der Wiener Straße, wo ich dachte, das sieht hier aus wie nach dem Krieg.
Ja. Da waren so. Auch noch so zerbombte Gebäude,
auf
waren noch
Fall.
Da, wo man dann so schickerweise in den 70ern anfing, so Kneipe reinzumachen, zerbombtes Haus,
genau.
Ein heiler Raum und der hieß dann die Ruine, die Kneipe. Also man hat dann auch ein bisschen damit gearbeitet, ne, ja. mit diesen
oder
Zerbomben.
Oder der Eimer, das ja. War dann in den 90ern
ja,
in der Mitte,
genau,
da war so ein Loch
genau,
im Boden, da hatte
genau,
ich immer Angst, dass
genau,
das
so ein
halb
genau, also diese ganze Zerstörung und diese ganze Aggression und dieses ganze Elend war hier noch spürbar.
Aber es war so ehrlich. Ich weiß, wenn wir als Kinder was also an Bildern gesehen haben, Rappelkisten-Sachen,
ja,
Beiträge, wo
ja.
Die Kinder in Hinterhöfen spielten. Mhm. Und wir haben ganz oft als Kinder Tatsache Kreuzberg gespielt.
Ja.
Und mein Zimmer war dann immer die Mietwohnung in Riol an der Mosel, in dem Dorf. Und dann haben wir mit den Puppenwagen dann immer die Wohnungstür aufgeschlossen und so.
Ja, da kamen ja immer unterschiedliche Leute, kamen nach West-Berlin, genau, weil sie zum Beispiel aus der sauberen Schweiz kam, wo also die Welt total, als ob nichts, also ich meine, die Schweiz war eben auch mal ein sehr armes Land, die Schweizer waren ultra arm. Die kamen vor 100 Jahren nach Berlin als Melker, das war der Beruf des Schweizers hier in Berlin.
Aber in Berlin gab es da Kühe?
Ja, in den Hinterhöfen hatten die viele von diesen Remisen waren Kühe drin, man hatte gar nicht diese Möglichkeit, diese Sachen so zu konservieren, wie man heute das kann.
Mhm.
Und das wurde ja auch erst alles erfunden. Und da hat man in den Hinterhöfen oft Kühe und Pferde gehabt. Also Pferde für den Transport, also vor 100 Jahren.
Ja.
Und dann kamen sehr viele Schweizer aus der Schweiz. Und der Beruf des Schweizers, das war eigentlich der Melker. Da gab es also Einwanderung. Ne? Es gab hier immer Einwanderung. Also wenn du dir auch den Namen anguckst, selbst solche Rassisten wie Sarrazin, ich meine, ne, wenn du den Namen anguckst, das ist auch nicht, von der Wikingerzeit, der Name Sarrazin. Das stand auch nicht. Das ist immer interessant, ne? Oder der hier rechtsradikal Vorsitzende der AfD in Berlin, hier Paderewski, ist auch nicht germanisch. Also das zeigt ja diesen ganzen Quatsch auch.
Ja.
Die Leute müssen ja irgendwie kein Gefühl zu sich selber mehr haben, ne?
Ja, wahrscheinlich haben die zu wenig Selbstreflexion insgesamt.
Ich glaube, es geht um Macht. Also das blenden die einfach aus, ja? Das blenden die einfach aus. Und ich habe dem Ahmed mal erzählt, guck mal, Ahmed, mach dir da keine Sorgen mit deinem Nachnamen Hammert, also Hammert. Also einmal hat man aus Versehen Hammers geschrieben. Nein, Hammert, mit D, nicht mit S. als Syrer und so, nein. Und mach dir da keine Sorgen. Heute, sage ich, meine Nachbarn, wo ich aufgewachsen bin, in Wolfsburg, Reisling, die hießen Brusinski und Schnerwitzki. Und meine Mutter hat nicht gedacht, das sind jetzt migrierte Polen oder Slawen. Das heißt, das dauert nur 40 Jahre ungefähr im Schnitt. Oder
wenn du
50,
60 bist.
Wenn du 70 oder 80 bist, dann sagt man ganz normal zu mir, ach, Herr Hammert steht da.
Oh, der Herr Hammert.
Der kommt als nächstes dran. Nee, das zeigt
aber
ja,
du hättest ihn jetzt, kleine Schleife zurück, heiraten können. Und dann würde er heißen Achmed Müller. Das wäre doch auch schön gewesen.
Ja, das geht deshalb nicht, weil ich hatte irgendwann hier einen Künstler aus Singapur, aus diesem Stadtstaat mal. Der kam nach Berlin, hat super gute, tolle Sachen gemacht. Und der hatte den Namen Ming Wong, was noch extremer wie Wolfgang Müller ist. Also für China. Und der hatte auf seiner Visitenkarte tatsächlich ein Foto von Ming und Wong von irgendeinem Imbiss. Das ist ja irgendein Imbiss oder unser Laden heißt Ming und der andere Wong. Das gibt da Millionen von, wirklich.
Okay.
Und sehr kluger Ming Wong ist ein super intelligenter, toller Typ.
Aha.
Tolle Videos gemacht. Der hatte ein Video gemacht, lerne Deutsch mit Petra von Kant.
Aha.
Und er konnte kein Wort Deutsch und hat dort diese Szene aus dem Fassbinder-Film, wo die lesbische Modeschöpferin, die von einer heterosexuellen Margit Carstensen gespielt wird, wo die also quasi von ihrer Freundin verlassen ist und auf einen dringenden Rückanruf von der wartet und total besoffen ist vor lauter Frust und Manze und redet dann so, ihr kotzt mich alle an, ihr seid so scheiße. Also die wird super ordinär.
Mhm.
Und er hat genau diese Szene aus dem Film imitiert. Also genau dieses Stereotyp, Chinesen, Asiaten imitieren uns, was ja total auch so ein Blödsinn ist.
Mhm.
Meine Sprache, Schrift, Feuerwerk, wo kommt denn das her? Ne? Das wurde nicht irgendwo in Dresden oder Hamburg erfunden. Also so, er imitiert quasi, er macht alles richtig. Und diese extreme Szene, muss man, also lerne Deutsch mit Petra von Kant, wo er dann, ihr seid alle so, was bist du Mutter, du hast doch nie gearbeitet, aushalten lassen. Also alle deutschen schlimmen Schimpfwörter, die man sich so vorstellt, kommen da vor. Also er macht alles richtig, er integriert sich, aber komplett.
Aber
richtig.
Aber konsequent.
Aber konsequent. Und imitiert alles sozusagen. Und ich fand das so ein tolles Video, als ich das sah. Dann habe ich über ihn was geschrieben, weil mich fragte so eine Artist, eine Kunstzeitung, möchten Sie nicht einen jungen Künstler vorstellen oder vorschlagen? Dachte ich, ja, Ming Wong hatte ich gerade getroffen, kennengelernt. Und habe dann in dem Text vorgeschlagen, ja, als Künstler musst du ja immer einen besonderen Namen tragen.
Mhm.
Also es ist eigentlich, Wolfgang Müller ist überhaupt nicht gut. Ne, also damals noch weniger wie heute. Es ist schon ein bisschen altmodisch geworden.
Mhm.
Schon ein bisschen besser. Aber Müller wird, glaube ich, immer mehr als weniger. Und da habe ich einen Namenstausch vorgeschlagen. Wolfgang Wong und Ming Müller. Und tatsächlich hat er in seinem Singapurer Pass, da leben ja, glaube ich, 3 Millionen oder so, der hat in seinem Singapurer Reisepass jetzt Ming Müller drinstehen.
Ming Müller?
Ja, als Künstlername.
Schön.
Und ich habe gesagt, wenn ich jetzt in Luxemburg die Ausschau mache, ich würde gerne auch mal Wolfgang Wong ausprobieren. Wolfgang Wong. Dass man einen kleinen Katalog vielleicht hat und steht drauf Wolfgang Wong.
Wong. Wolfgang Wong.
Als Künstlername.
Ja.
Das wäre sehr selten.
So wie in den 80ern sich doch die Künstler gerne mal so verkürzte Namen gegeben haben. Das hast du auch mal, und du hast Wolf Müll mal kurz ausprobiert und das dann aber wieder fallen lassen.
Ja, ich hatte so Müllpunk, das war so ein bisschen die Zeit und dann so Comics und Wolf Müll. Der Achmed nennt mich immer Wolf, dem ist irgendwie Wolfgang zu lang.
Mhm.
Der sagt mal Wolf.
Wolf, finde ich auch schön. Wolf
ist aber eigentlich gut, weil es klingt irgendwie nett.
Der Wolf ist ja auch wieder im Kommen, ne?
Der kommt ja wieder zurück.
Der
war
ja
mal weg,
zurück.
Der kommt jetzt wieder zurück.
Genau, sehr gut.
Ja.
Klammer, Luxemburg.
Mhm.
Du warst 3 Monate dort. Ich habe dich besucht, haben wir erzählt, mit diesen Leckereien aus dem Kopalmarkt in Wasserbillig. Falls wir mal Sponsoren bekommen, ne? Muss ich hier sagen. Wasserbilliger Kopalmarkt. Was hast du da gemacht in Luxemburg?
Also ich war in der Kunsthalle von Esch an der LZ. Die haben da eine Kunsthalle,
ist
relativ neu.
Mhm.
Und der Christian Mosar ist der Galeriedirektor und da kriegte ich eine Einladung, ne? Weil für das, also als Vorbereitung zu einer Ausstellung, die jetzt 2025 dann stattfinden soll.
Nächstes Jahr Wolfgang Müller wieder, also mit Ausstellung
In Luxemburg, genau, von Antoine Prüm kuratiert und einer Frau, deshalb tut man leid, dass ich den Namen jetzt noch nicht im Kopf habe, aber das ist irgendwie so, die sind gerade dabei, das alles noch so in die Gänge zu, also die Zeiten zu bestimmen. Und es hat mich, also mir hat das sehr gefallen, es ist ein bisschen albern jetzt vielleicht, aber ich bin mit 17, bin ja getrennt, hatte nicht viel Geld, bin nach Frankreich getrennt.
Du kommst aus Wolfsburg.
Genau,
ne?
Und konnte Französisch, habe ich gelernt, fand ich, hatte zwar schreckliche Französischlehrer, mochte aber eigentlich die Sprache und natürlich war das dann ganz toll, dass ich mich in Frankreich plötzlich mit beim Trampen mit Leuten ein bisschen unterhalten konnte. Und da bin ich damals getrennt nach Frankreich, das war ein bisschen anstrengend, weil es so heiß war, es war mir zu heiß. Auch in die Schweiz getrennt und dann wollte ich unbedingt nach Liechtenstein, hab's auch geschafft, bin dann nach Liechtenstein getrennt, weil mich haben kleine Staaten sehr interessiert. Ich fand das so irre, wie kleine Staaten irgendwie überleben, dass sie es schaffen. Ich meine, manche wie San Marino gibt es ja schon seit ein paar hundert Jahren, ne? Also gut, Kleinstaaterei war mal überall oder als es Staaten irgendwie gab. Und ich glaube, wessen der älteste Staat? Persien vielleicht, Iran, sowas?
Ja. Trier.
Ja, genau, das ist sehr alt, stimmt. Von Römer haben das schon, ne?
Die Römer waren.
Genau, und ich komme ja aus Wolfsburg. Das ist ja eine der beiden Nazi-Städtegründungen. Und zwar, die hieß dann Stadt des Volkswagens bei Fallersleben. Stadt des KDF-Wagens bei Fallersleben. So hieß der offizielle Stadtname bis 1945, bis der Kriegsende sozusagen.
Also Wolfsburg ist nur entstanden wegen, da ist er wieder, der Wolf,
ja,
der VW-Wolf.
Ja, wollte man das Volksempfänger, das Volkswagenwerk bauen, ein Auto für alle, natürlich für die Nazi-Bonzen, und für die Rüstung zuerst. Und hat auch Gastarbeiter schon, sogenannte, aus Italien, Mussolini und Hitler haben es geliebt. Also schon in den 30ern gab es da Einwanderung. Wissen auch die meisten nicht, denken, das fängt mit den 60ern
an. Also die Nazis haben die Einwanderer hergeholt.
Ja.
Ja.
Ja, das war Freundschaftspakt. Ja, klar. Ich meine, das ist immer auch, solche Sachen sind ja oft auch politisch funktionalisiert.
Naja.
Also das, ich meine, man sieht das ja jetzt auch in der Einwanderung jetzt zum Beispiel in der ungeplanten, die so entstanden ist, also ungeplant, wenn du Leute in Flüchtlingslagern, dass die Essensrationen gekürzt werden und Perspektive null ist, da würde jeder normale Mensch abhauen, wenn er die Kraft hat, die Energie.
Ja.
Also man muss sich jetzt nicht wundern, ne?
Ja, nee, wundern muss man sich gar nicht.
Und wenn du die Gewässer leer fischst irgendwo in Afrika, weil die EU Verträge mit irgendwelchen kriminellen Diktatoren macht, muss man sich auch nicht wundern, wenn Leute sich dann auf Boote setzen und sagen, also, wir fangen ja keinen Fisch mehr, wir kannst gar nicht mehr davon leben.
Ja, und niemand verlässt freiwillig, also bewusst, seine Heimat.
Nee, außer und so vielleicht 3%. Die machen das schon.
Ja, so wie wir, die wir unsere Heimat für Berlin aufgegeben haben.
Richtig.
Bewusst mit einem Ziel, ich will woanders hin, weil das sind die wenigsten.
Das sind ja, in den 80ern waren das ein paar Leute, wo man sich immer wunderte, dass, wie kann man jemanden nur aus dem Wunderschön, also wie aus Holland nach Berlin ziehen?
Aus dem Farbfilm in die Schwarz-Weiß-Filme übersiedelt.
Oder den Zafir Cohn, der kam aus Tel Aviv, 1983, aber der wollte nicht zur Armee zum Beispiel.
Okay.
Und dann hat er erstmal gedacht, er hat gesagt, er ist schwul, hat gedacht, das reicht. Dann haben die gesagt,
Weise?
Nö, das macht nichts, wir schicken sie zu einem schwulen General in die Kompanie. Und dann wollte der ihn verführen, habe ich gesagt, darf ich das so schreiben? Also ich erzähle jetzt auch keine Geheimnisse, ich habe das auch publiziert. Und dann hat er also mit Selbstmord gedroht, dann gesagt, ja, also Selbstmord, das ist so Beschädigung militärischen Eigentums, weil dein Körper gehört ja dann dem Staat und dem Militär. Und dann wurde er eine Woche in eine Psychiatrie gesperrt oder reingebracht und dann wurde er entlassen und dann kam er nach West-Berlin. Und bei mir war das ja auch nicht ganz anders. Da wiederholt sich ja was. Ich wollte ja auch nicht zur Bundeswehr. Mhm. Und ich hab dann erst gedacht, so, naja, wenn ich jetzt mit meinen langen Haaren da, die waren rot, henna gefärbt, als Glamrocker, Fan von Alice Cooper und T-Rex und so, dann so ein Blümchenhemd anziehe, dann sagen die sofort, um Gottes Willen. Von wegen?
Ausgemustert.
Ja, von Pustekuchen. Für die war das kein Problem. Habe dann eine Nachmusterung beantragt und so weiter und wurde dann Gott sei Dank ausgemustert, weil ich dann irgendwie klar machen konnte, dass das geht irgendwie mit mir nicht, ne? Ich glaube,
da hattest du wieder Ressourcen. Du warst klug genug, das zu demonstrieren und darzustellen.
Richtig. Und ich weiß, mein Bruder ist zum Beispiel hier nach West-Berlin, hat sich bei mir angemeldet, gezogen, damit er nicht erfasst wird.
Ja, ne? Eben. Das genau. weiß ich auch. Das genau. war Max Müller ist genau. übrigens dein Bruder, der genau. Frontmann der Band und Mutter.
Und ich bin der Meinung, dass das zum Menschenrechten gehört, dass man nicht den Armeedienst macht, finde ich. Jeder hat das Recht, nicht mitzumachen. Also für mich gibt es das nicht. Also trotzdem bedeutet das ja nicht, dass es das nicht Angriffskriege und Unrecht gibt.
Ja,
weißt natürlich. Du, und dass es Aggressoren gibt und so. Und Politiker, die ja sehr viel Geld dafür bekommen, Politik zu machen und irgendwie über alles reden, offenbar, weil es gibt ja eine Menge Sachen dann trotzdem noch, selbst in Kriegszeiten, dass die Leute miteinander die ganze Zeit in Verhandlungen stecken. Die haben gefälligst dafür zu sorgen, dass wir keinen Krieg haben. Oder dass Kriege sofort wie schnell wie möglich beendet werden.
Ja, genau.
Jetzt und dafür kriegen sie auch das Geld.
Ja, wie sind wir jetzt beim Krieg gelandet?
Ja, das war jetzt mit Ahmed.
Mit Wolfsburg, mit Wolfsburg und der Nazistadt. Die Nazis haben Wolfsburg, du kommst aus Wolfsburg.
Genau, meine Mutter.
Bist nach Frankreich getrennt und warst letztes Jahr in Luxemburg und bist in Vorbereitung einer Ausstellung in Luxemburg, in Esch. Und zwar im Jahr 2025, nächsten Sommer wahrscheinlich.
Und der Ahmed Hammert, der mir also bei Sachen mitgeholfen hat und mich assistiert hat.
Dein syrischer Bekannter?
Genau, ja.
Der Kindergärtner?
Genau, der ist jetzt ist er im Pflegebereich tätig, ne? Der hatte meine Mutter noch kennengelernt, die war schon sehr alt da und sagte dann so, ja, Frau Müller, ich dachte, ich könnte ja von Ihnen Deutsch lernen und so. Dann sagte sie, ja, ich bin doch Flüchtling. Also die war schon ein bisschen, das war natürlich auch wieder so eine Sache, wo ich denke, so ist ein Hammer, ne? Da trifft sie also jemand, der ist noch nicht mal 30 war der. Und sie sagt mit 88, ich bin doch Flüchtling. Und ich sage zu ihm, du, die war wirklich Flüchtling. Die ist mit 14 geflüchtet aus Königsberg. Also die ist auch traumatisiert davon natürlich, weil das immer schrecklich ist. Und meine Mutter war immer super gegen Krieg auch, gegen jeden. Ne? Also war auch nicht, war egal, welche Leute flüchten oder welche Leute betroffen sind, war der immer egal. Also es ging immer ums Prinzip.
Ja.
Und und dachte so, das ist merkwürdige Zusammentreffen, Koinzidenzen gibt es, ne? Ja. Also so Sachen. Ich meine, in Luxemburg zum Beispiel fand ich faszinierend, das ist ja auch, den Staat gibt es, glaube ich, seit 1880 als so Staat jetzt in
da
sich.
Da weißt du mehr als ich.
Ja, es war ja mal Teil von irgendwas dann, wie alles irgendwie. Deutschland war ja auch in 1000 Fürstentümer zersplittert und so weiter. Und ein paar Staaten gab es, klar, länger schon, Frankreich und so. Aber und da fand ich es interessant, dass zum Beispiel da die Sprache, das Luxemburgische, Moselfränkisch, ne? Dass sozusagen das immer mehr gepflegt wird.
Richtig, das ist nämlich neu.
Ja.
Als ich weggegangen bin von Trier vor 30 Jahren, 91 irgendwie bin ich weg, da hat man, war man auch alle zwei Wochen mal in Luxemburg einkaufen, tanken, war günstiger, damals noch Tabak kaufen, also Grenzgebiet, ne? Grenztourismus sozusagen. Ja. Und man kannte Luxemburg, dachte man so, zum Shoppen. Und die Sprache, also ja, das war ein Dialekt, mehr nicht. Das war ein schräger Dialekt. Und wenn man von Trier kam, konnte man das auch verstehen, wenn die nicht zu schnell gesprochen haben. Aber inzwischen, jetzt 30 Jahre später, ist es Landessprache. Und das ist eine ganz stolze Sprache geworden, sehr selbstbewusst. Und das finde ich super. Das finde ich super, weil es sehr eigen ist und es wird nirgendwo gesprochen.
Ja, ich finde das, also ich fand das so interessant, als ich eine syrische Frau traf in der Bahn dort und die erzählte
in Luxemburg.
In Luxemburg, die erzählte mir dann, dass sie Luxemburgisch gerade lernt. Also ich fand das total irre.
Wie toll.
Ich meine, das ist das ein bisschen auch mit Akvirandeka, wenn der Martin, wenn der dieses Kanyin-Kiaka-Sprache, die man versucht hat.
Diese Mohawk.
Mohawk-Sprache, die also die weiße Dominanz sozusagen den austreiben wollte. Das ist man ja, da gab es ja Zwangsadoption bis in die 70er Jahre rein. Ne? Ja, also da ist ja eine Menge Unrecht und Missbrauch und Gewalt und Brutalität und so weiter. Ich finde, dann gibt es eben diesen albernen Gedanken, ja, alles zersplittert sich und wird unübersichtlich. Das ist totaler Unsinn.
Es verbindet sich was
es
Neues.
Es verbindet sich. Also in dem Moment, wo die Leute ein Selbstbewusstsein entwickeln, sind sie nicht so gefährlich, wenn es zu groß wird, dann ist es schlimm. Das ist
ja,
allerdings
aber
wahr.
Ja, großes Selbstbewusstsein gibt es ja nicht. Das ist ja
nicht
dann Arroganz.
Wirklich. Ja, das
Weil
ist dann so Eroberung. Und
Selbstbewusstsein hat für mich immer, richtig. Ich bin mir selbstbewusst, also bin ich mir auch dessen bewusst, was ich tue.
Richtig.
Und wie ich mit anderen umgehe.
Ja, wenn die umschlägt in so ein Machtgelüste meine Kultur ist wichtiger als deine oder sowas oder meins ist wichtiger. Und ich finde, das finde ich eben so wichtig an Kulturäußerungen, dass Beispiel Gehörlose sind, finden das doof, wenn jemand hört und sagt dann so, wie, es gibt ganz viele Gebärdensprachen und denkt, das ist doch viel einfacher, wenn es eine gibt. Ja, könnt ihr ja bei Menschen, wir haben ja solche Versuche gehabt, ne? Kennst du Volapük, das war eine Kunstsprache, hat der Schleier, das war ein
Dadaisten?
Nee, gar nicht. Das ist lange, das ist 1870, hat ein Herr Schleier, das war ein süddeutscher Priester, der hat versucht, so eine Weltsprache zu erfinden, Volapük. Gab auch richtige Vereine überall. So eine Mischung aus Ungarisch, Deutsch und noch irgendwas. Ich habe auch Wörterbücher, kannst du ein bisschen lernen.
Wie sympathisch.
Ja, das ist vor Esperanto.
Aber,
das ist sehr naiv. Das ist so der Gedanke, wenn alle eine Sprache endlich dann sprechen, dann verstehen wir uns alle gut. Weißt du, so wie wenn alle Muslime oder alle werden Christen oder alle werden Atheisten, dann haben wir den großen Frieden auf Erden. Dann sag ich, nein, das ist auch ein Irrtum. Dann werden wieder neue Unterschiede entdeckt, mit denen man dann kämpft.
Ja, ja.
Also es sind andere Elemente, ne, die aus solchen, aus den Unterschieden, die werden ja immer, das ist ja auch, Unterschiede sind ja auch Abgrenzung, weißt du? Also das ist auch die Gefahr der Identität, weißt du? Wenn irgendwie so, wenn jetzt irgendwie, ich kenne das, in 70er Jahren habe ich mich über den Eurovision Song Contest lustig gemacht mit meinem Bruder. Wir haben mal die Sachen imitiert und gedacht, ach, was für ein Schwachsinn. Und irgendwann dachte ich so, naja, das ist so wie Transvestitenshow bloß auf Normalität. Also so normale, weißt du, so.
Für alle verständlich.
Naja, so normales Pärchen wie ABBA. Das sind zwei Ehepaare, ganz normale Ehepaare. Mhm. Nicht schwul, nicht queer, nicht Subkultur, nicht Underground, ganz normal. Und die ziehen sich aber an wie so eine Tuntenshow, wie in so einer schrägen Tuntenshow, Männer mit Glitzerschuhen und, weißt du? Also eigentlich haben die doch diese ganzen Sachen adaptiert.
Ja, ja.
Diesen ganzen total Unmen, Anführungsstrichen, weißt du, so geschlechtsübergreif oder geschlechtsverlassenden. Und irgendwann.
Geschlechtsverlassenden ist auch schön. Ja. Jetzt will ich aber nochmal zurück zu Luxemburg. Und die haben dich hergeholt nach Ech Alzett. Der Christian Morin, hast du gesagt? Christian Morin ist der die Popkultur in Berlin macht.
Ach so, okay.
Aber auch ein cooler, finde ich. Christian Mosar heißt
genau. Der. Und Antoine Prüm, der halt so mich seit einigen Jahren filmisch begleitet, der einen Film plant. Ne?
Also quasi
so,
eine Dokumentation über Wolfgang
sowas,
Müller.
War mit mir in Island, Japan und Albanien.
Okay. Und dann gibt es irgendwann so ein Lebenswerk von dir.
Also das war das so. Also der hat mal so eine tolle, selber mal als Künstler eine ganz tolle Reihe in Bethanien gemacht über Luxemburg, 3 Tage. Und ich war damals total begeistert. Ich habe gemerkt, das ist ja ein kleines Land mit 600.000 Einwohnern. Mhm.
So viele haben die jetzt.
Ja, und der hat es geschafft, eine spannende 3 Tage Luxemburg-Veranstaltung zu machen. Das fand ich richtig interessant. Also der hat das wirklich ganz toll kombiniert und tolle Ideen reingesetzt. Mhm. Und es ist ja, entspricht ja auch so ein bisschen meiner Philosophie. Das ist ja nicht immer das Zentrum, das Große, und alle rennen dann nach New York oder London, weil sie denken, wenn man Musik macht, muss man dahin oder da muss man sein. Das ist alles Quatsch. Es kann auch in der Peripherie sind tolle Sachen entstanden. Zum Beispiel tolle Galerien sind dann plötzlich in merkwürdigen Kleinstädten entstanden, ne?
Oder ja, Trier, hörst du das?
Ja, das ist ganz wichtig, dass es nicht so ist, dass immer das, dass es immer aus dem Zentrum kommt. Ja. Das ist immer die Sache der Kombination und so weiter.
Mhm. Und so bist du halt quasi nach Luxemburg gekommen.
Durch diese Einladung und fand das natürlich super spannend und fand das so super. Also mir hat's wirklich gut gefallen. Mhm. Ich habe ein bisschen Kulturgeschichte dann studiert über Luxemburg, also wie das quasi von dann später zum industriellen Staat wurde, ne, mit Bergwerken, Einwanderung, warum da so viele Portugiesen sind. Ist ja auch interessant.
Ja, stimmt. Die haben eine große, sehr, sehr beliebte, tolle portugiesische Community.
Genau.
In Luxemburg.
Ja, und auch einfach, man merkt natürlich auch, dass relativer Wohlstand für möglichst viele, möglichst alle nach meinem, dass das auch gegen Aggressionen hilft, ne? Also in einem Augenblick, wo die Leute wirklich, wo einige verarmen, andere aufsteigen, da hast du natürlich diese Aggression auch, ne? Stärker. Den Neid oder die Aggression. Aber das Paradies ist ja nicht da. Und ich finde ja auch so, wenn Leute zu viel Geld haben und dann so alles abzutun, sagen, oh, das ist der Neid, das ist auch billig, ne? Also Mensch braucht ein Privatflugzeug, finde ich, ne? Also außer der Papst vielleicht. Aber nein, eigentlich braucht also es gibt niemand auch, das. Es gibt einfach, keiner muss Milliardär sein. Niemand. Nee. Das kannst du in deinem Leben nicht ausgehen, geben und Pyramiden bauen werden diese Leute ja auch nicht.
Nee, in der Regel nicht.
Was bleibt von denen? Vielleicht gar nichts, ne?
Ja.
Nur Murks.
Ja, es ist.
Vielleicht auch das Internet? Nein, keine Ahnung.
Ja, das mit dieser Reichtumskonzentration.
Das ist
also
ungesund.
Das ist total ungesund. Ich glaube ja immer, dass es ist so wie mit, wenn man zu intelligent ist und das nicht genutzt wird, da knallt ja auch was durch. Und wenn man von irgendwas zu viel hat und wenn man, ich denke immer, ab einer bestimmten Summe pro Mensch wird auch so ein Schalter umgelegt, wo man dann durchknallt.
Naja, ich glaube, das ist so ein Automatismus. Du kannst das ja nicht kontrollieren. Ich glaube, das läuft aus dem Ruder, ne?
Also, ja, glaube ich auch.
Wenn du es dann kontrollieren willst, kann es noch grotesker werden irgendwie. Keine Ahnung.
Ja.
Aber das sind so, ich bin ja nicht in der Situation.
Das sind nur Mutmaßungen, weil wir nicht so viel Geld haben.
Nee, aber am Überfluss leben wir alle.
Ja, das stimmt. Das stimmt.
So.
Und ich finde das immer so lustig, wenn ich dann also schon auch mit gut verdienenden Bekannten aus Luxemburg rede, wenn ich dann sage, ja, hey, uns geht's doch gut. Mhm. Und dann denke ich immer, dass sich alle so angucken, ja, uns? Aber Simi ist doch Sozialarbeiterin, da verdient man doch nicht viel. Das ist so.
Genau.
Das denke aber nur ich, das ist natürlich Quatsch, weil keiner denkt das.
Das ist ja unglaublich anstrengend, wenn du sehr viel Geld hast. Ich habe damals antiquarische Bücher gekauft über Island, Spezialgebiet, weil kein Mensch ist dahin gereist. Vor 200 Jahren oder 100 Jahren. Ja. Das war überhaupt nicht attraktiv. Das war das Letzte, wo man hatte Urlaub machen wollen. Da sind höchstens so ein paar Wissenschaftler irgendwann, ne, oder so, aber oder so Sprachforscher so ein bisschen interessiert. Aber eigentlich war das überhaupt nicht attraktiv. Und dadurch sind diese Bücher aber so selten und so teuer, weil so wenig Leute darüber geschrieben haben und so spannend, weil du in diesen Büchern ganz viel von den Leuten erkennst, die sie geschrieben haben. Du siehst gar nicht so viel von dem Land selber, sondern die Leute beschreiben sich selber die ganze Zeit.
Also die Mentalität, was geht in den Leuten
vor?
Ja,
oder die deutsche Denkstruktur oder die Deutschsprache in der deutschsprachigen oder auch die englische. Du siehst halt, oder auch wenn diese österreichische Reisefrau Ida Pfeiffer 1820 nach Island reist und ganz schockiert ist, wie arm die Leute sind und wie gebildet sie gleichzeitig sind. Mhm. Das kommt, du merkst richtig, die kriegt einen Kulturschock. Das passt gar nicht zusammen,
in
so feuchte Hütten geschleppt zu werden, wo dann Leute hochgebildet sind. Ne?
Das ist aber echt schräg.
Ja. Und daran, also die war ja schon für ihre Zeit eine sehr emanzipierte Frau, dass sie also die sich erkämpft hatte. Sie hatte zwei erwachsene Kinder, ihr Mann hat nichts dagegen gehabt, dass sie solche Reisen gemacht hat. Ja, die ist auch sonst noch Madagaskar war sie noch und so.
Also wie heißt die?
Ida Pfeiffer.
Ida Pfeiffer.
Das gibt es auch in der Edition Frauenfahrten, gibt es so eine Edition, du hast das mal reprintet worden, das Buch. Aha. Ich glaube, die ist, oder 1840 war die in Island. Und sie beschreibt zum Beispiel auch eine, damals gab es ja da keine Straßen richtig, da gab es also nur dann Pferde als Transportmittel. Und sie beschreibt dann zum Beispiel so eine Pferdeführerin. Und sie schreibt dann, ja, sie ist eine ganz merkwürdige Frau, wie gekleidet wie ein Mann. Normalerweise machen das Männer, aber sie machte das besser, vielleicht auch, weil sie nicht so dem Alkohol zugeneigt war. Und ich meine, irgendwie ist doch total spannend, so einen Bericht zu lesen von einer Frau, die sagt, ein merkwürdiges Unikum, da saß unsere Führerin, war kein Führer, sondern eine Frau, hatte Männerkleider an. Das sind alles spannende kulturspannende Sachen für die Kulturforschung. Ne?
Ja, ja.
Und so, ich habe mir diese Bücher dann auch wirklich alle durchgelesen. Ich habe zum Beispiel gefunden in meinem Buch von 1780, Eggert Olafsson, Reise durch Island, das hat er im Auftrag des Königs von Dänemark damals geschrieben, über eine Landeskunde, das ist die erste Landeskunde über das ganze Land.
Okay.
Das wurde damals ins Französische und ins Deutsche übersetzt, auf Dänisch geschrieben. Und ich habe dann eben die deutsche Übersetzung, sehr seltenes Buch, dann irgendwann ersteigert und habe gemerkt, ach, da hat der Jules Verne seine Inspiration her. Vom Gletscher am Snøfjellsjökull, wo ein Runen in einer Höhle an die Wand geschrieben sind.
Okay,
Eingang zum Mittelpunkt
der Erde. Das wird jetzt alles noch Thema, wenn wir dann die Folge 10 mit Wolfgang Müller haben und dem Thema Elfenforschung näher kommen wollen, weil Elfenforscher bist du ja auch. Und das kürze ich jetzt nur mal ab, das reiße ich mal nur so an, weil du in unserem Porträtvideo in meiner Show sagst, Elfen stecken überall. Man muss nur genau hingucken.
Ja, oder Elfen, hinhören.
Oder hinhören. Elfen stecken nämlich auch in dem Wort helfen.
Richtig.
Und das fand ich total süß. Und damit lassen wir das Thema mit den Elfen aber raus. Wer mehr zu Wolfgang Müller und dem Thema Elfenforschung erfahren möchte, liest bitte nach in
Die Elfe im Schlafsack. Isländische neuzeitliche Märchen. Die gehen bis zur, also in der letzten fünften Auflage, habe ich noch dazu gemacht über den Finanzskandal. Der ist noch eingearbeitet worden, damit das schön aktuell ist.
Sehr gut.
Also es wird da beschrieben, also meine Märchen sind keine Märchen, sondern ich habe also eingearbeitet aus der Realität Elemente. Zum Beispiel in der Bild-Zeitung stand irgendwann, Finanzexperten C. Mertens und so empfehlen, deutsche Anleger verschenken Geld. Warum investieren sie nicht in die Schweizer Bank, Köpsing Bank? Die hat die höchsten Zinsen. Das stand in der Bild-Zeitung. Ich hatte so ein Exemplar zufällig in die Hand gekriegt und sagte so, interessant, weil mich alles, was Island belangte, interessiert hat. Hab das ausgeschnitten.
Aber wo ist die Verbindung zu Island?
Ja, weil die Bild-Zeitung empfiehlt also, isländische Aktien, Bankenderivate zu kaufen, weil die höchsten Zinsen haben.
Okay.
Und ich krieg die, natürlich kommt dann zwei Jahre später der Bankcrash in Island, alle Banken pleite. Ne, ganze Land pleite, in den Medien ganz große Berichte, das können doch nur zwei Zwerge gewesen sein, die von einer bösen isländischen Gräfin in Deutschlands Undercover, so Wallraff-mäßig, in die Bildredaktion eingeschleust wurden, um Leuten, den Anbietern, Märchen zu erzählen. Und tatsächlich, irgendwann im isländischen Fernsehen sieht man einen deutschen Anleger weinend, ich bin in Island gerade, und sehe ein deutscher Anleger ganz, meine ganzen Sparnisse weg. Und die isländische Bankangestellte auch den Tränen nahe selber, weil sie natürlich auch unschuldig auf eine Weise ist. Und alle weinen und sagen, wunderbar, so ist Märchen. Am Schluss weinen alle, sind glücklich und die Boulevardmedien haben wieder neue deutsche weinende Menschen in Island. Nicht staunend vor Vulkanausbrüchen, sondern weil sie Märchen geglaubt haben. Und in Märchen findest du unten als Fußnote Vergleiche C. Mertens und so, warum verschenken deutsche Anleger ihr Geld? Bild am so und so vielten Seite so und so. Das heißt, aus der Realität entstehen diese Märchen. Damit ist nicht gesagt, dass Medien alle Märchen erzählen. Das habe ich nicht gesagt. Das ist dumm. Das ist Populismus. Zu sagen, da steht überall nur die Unwahrheit drin. Sondern Das sind natürlich Wissen, Sachen, die du weißt, wissen kannst, ohne eine Zeitung zu lesen, dass du Experten immer fragen musst, von wo sind die Experten? Wer hat sie ausgeschickt? Wie viele Prozente kriegen sie? Wie weit stecken sie da mit den Leuten zusammen?
Genau. Und im Grunde, also weil wir müssen jetzt irgendwie mal eine Kurve kriegen. Ja.
Du hast das aber verstanden jetzt mit den,
ich mit den das
beiden Wichtelmännern.
Den Wichtelmännern und der Presse und das Märchen auch immer einen wahren Kern beinhalten oder oft. Und in deinem Fall der Elfengeschichten besonders deutlich zum Tragen kommen. So. Da wir aber irgendwann ein Ende finden müssen, was ich sehr schade finde, lieber Wolfgang, würde ich an dieser Stelle trotzdem einen mega Schnitt machen und behaupten an dieser Stelle, es gibt eine Fortsetzung mit dir. Was denkst du darüber, lieber Wolfgang?
Ja, das Fortsetzung ist immer schön, ne? Also so.
Weil du bist so unerschöpflich und für mich so wichtig, wegen diesem Dazwischenthema, um jetzt nochmal, was redet die da eigentlich? Wofür macht die das? Das Dazwischenthema ist ja das, du hast mal zu mir gesagt, ich interessiere mich erstmal immer für das, was mich eigentlich nicht interessiert.
Ja.
Und das ist ein Zitat von dir, was ich ganz oft im Kopf habe, wenn ich zu einem Konzert gehe. In Trier, weil ich bin in Trier ganz oft mit so einem Riesenvorurteil, das kann ja nichts sein, das ist nichts, aber ich muss hingehen. Und dann stehe ich da und habe schon ein paar Sachen kennengelernt, die ich sonst nicht kennengelernt hätte, wenn ich deinen Satz, ich lasse das mal wirken, gib dem doch mal eine Chance da und guck doch mal, was es mit dir macht.
Ja, genau. Du hast
und es gibt nämlich auch nicht nur gut und schlecht.
Nein.
Und in der Kultur finde ich immer das, was halt komisch ist. Ich liebe Dinge, die jetzt komisch sind, die ich nicht verstehe oder wo ich nicht weiß, was das soll, weil das in mir was lostritt. Es tritt dann nämlich was so los, dass ich anfange, drüber nachzudenken. Und vorher konsumiere ich nur. Und das ist der Unterschied. Das Konsumieren ist auch mal geil. Ja, wenn ich das, was Bekanntes liebe, dann liebe ich das.
Das ist ja, in Ordnung. Das tut man ja auch trotzdem da, wenn es das aufbricht. Aber man muss halt nicht Angst bekommen. Ne? Also man muss nicht Angst vor dem, was da aufbricht, was man sieht. Das ist auch alles immer schon da gewesen.
So, genau.
Es ist nicht irgendwie so ultra, ultra, ultra neu.
Nee, und ganz oft sind das ja total kleine Sachen.
Ja.
Das sind dann irgendwie so Momente, wo ich denke so, krass. Das hat mir jetzt gefallen, aber ich kann gar nicht sagen, genau warum.
Ja, das ist genau auch das, was du sagst, dazwischen, das Unbestimmte. Also wenn Kunst so in so Eindeutigkeit sich endet, ist sehr langweilig auf Dauer, schnarchlangweilig. Wenn genau dieses Dazwischen wird genau erzeugt, weil bestimmte Spannungen an einer Sache sozusagen auftauchen. Die vereinen sich nicht unbedingt. Die können nebeneinander existieren und miteinander und erzeugen dadurch erst eine Spannung, ne, die aber anregend ist und nicht irgendwie bedrohlich oder, ne, also auflösen und zerplatzen. Ich kenne immer nur diese zwei Möglichkeiten, ne? Dieses, es fließt zusammen, es wird die große Harmonie und dann kannst du beides nicht mehr
auch
erkennen.
Auch langweilig.
Schnarchlangweilig. Oder es entzweit sich und es crasht. Das ist beides irgendwie, es gibt noch ein paar andere Möglichkeiten.
Aber wenn es sich crasht oder so, dann ist die Chance gegeben, dass es sich zusammenruckelt. Also, dass sich irgendwas so zusammenruckelt, dass es da komisch nebeneinander bleibt und nicht eins wird.
Genau.
Aber das geht ja auch.
Und ja, es erhält sich eine Spannung. Es erhält eine Spannung.
Genau.
Und diese Spannung ist so ein bisschen Lebendigkeit, ne?
Ja.
Und ich meine, klar, Pausen brauchst du auch dazwischen, auch wichtig. Also wenn man jetzt immer nur Atem holt, dann erstickt man auch. Also man braucht eine Atempause.
Mhm. Hast du ja auch ein Thema bearbeitet. Die Pause als Hörspiel.
Ja, weil es ist so im Grunde fantastisch, ne, dass man irgendwie existiert, weil man Pausen macht. Wenn man keine Atempausen macht oder wenn das Herz nur schlagen würde, ging ja nicht. Also so, es muss ja immer eine Pause machen, sich immer erholen.
Die machen wir jetzt und sind wir in der nächsten Schleife, weil ich kann da nicht aufhören, weil Wolfgang Müller ein suchtmachend ist und ich bin Süchtlerin bekennende, egal nach was. Und in dem Fall bist du das. Also, liebe Zuhörende, ich bin nach wie vor begeistert und ihr werdet das einfach auch sein bei was auch immer ihr das jetzt hört, beim Bügeln, beim Nägellackieren, beim Fußnägelschneiden, beim Zähneputzen. Semi will dazwischen, geht eigentlich immer zwischendurch. Man kann pausieren und wieder starten. Ich bedanke mich extrem herzlich bei meinem Lieblingskünstler. Könnt ihr googeln, Wolfgang Müller, die tödliche Doris, Elfenforschung, Missverständnisforscher, Gehörlosen thematisch, Wolfgang Müller, Wolfsburg, Wolfgang Müller und ja, es gibt eine ganze Menge zu finden und zu lesen. Genialer Dilettant, Wolfgang Müller, Punkgrundist, Wolfgang Müller, jetzt reicht's. Wolfgang, ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast für mich, weil ich wollte im Dazwischen mit dir sprechen.
Danke dir, Simi. Hey. Danke dir.
Wolfgang, es kann jetzt sein, dass immer, wenn ich alle 2-3 Monate nach Berlin komme, mich bei dir anmelde, um mit dir sprechen zu wollen.
Das ist überhaupt kein Problem, das machen wir. Hiermit zugesagt.
Super. Also, Gruppe da draußen, eine schöne Zeit. Bis derweil. Es grüßt euch Simi und
Wolfgang. Tschüss.
Tschüss.